Radau.
Mit
Radio Radau.
Ruby Rüpel und Ronny Rotze.
Heißen die üblich so?
Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.
Hallo.
Hallo.
Zu einer neuen Folge von Radio Radau. Hier sitzen Ruby und Ronny. Es ist der 15. Juli, 19 Uhr. Und wir sitzen in Hamburg im freien Senderkombinat.
Für immer.
Für immer und ewig. ja, lass direkt starten, oder?
Ja, wir haben gute Nachrichten. Gestern Abend ist die EM vorbeigegangen.
Yay, endlich.
Du hast das Spiel sogar gesehen. Ich habe es verpasst. Was komisch ist, weil ich hatte vorher bereits zwei halbe Spiele von England geguckt und hatte mich schon eigentlich als Fan gefühlt. Hat aber dann nicht, ja, irgendwie war ich dann doch nicht genug drin.
Ja, ich glaube, es ist total okay, das nicht geschaut zu haben. ja, aber wir dachten, vielleicht könnten wir jetzt, wo es vorbei ist, nochmal ein bisschen drüber reden, was das eigentlich auch so gemacht hat mit so Hamburg, aber natürlich auch einfach der Stimmung so in Deutschland, aber natürlich auch in allen anderen europäischen Ländern.
Ich fand auf jeden Fall erstmal sehr bemerkenswert, wie präsent diese EM war. Also so, ich finde, ich habe ja eben gemeint, ich habe dann auch mal ein Spiel geguckt, aber ich finde, man konnte sich dem auch eigentlich nicht entziehen. Mhm. Einfach durch, jetzt gerade auch in Hamburg, dann so eine ganz große mediale Präsenz. Völlig verrückt irgendwie an der U-Bahn zu schreiben, wie gerade die Spielstände sind, als wäre das so eine wichtige Information.
Ja, das fand ich auch krass.
Also das fand ich schon wild, wie doll die Stadt sich auch darauf eingestellt hat, das quasi so allen unter die Nase zu schmieren, oder wie man sagt.
Ja, voll. Ich hatte auch das Gefühl, oder also vielleicht habe ich auch einfach die letzten EMs oder WMs nicht so, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen mehr an mir vorbeigegangen, aber ich hatte auch dieses Mal das Gefühl, dass es wirklich überall war. Also wahrscheinlich auch, weil die EM in Deutschland war, vielleicht.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass das einen Unterschied macht und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, aber dass also meine Tante meinte zu mir, das fand ich eigentlich einen klugen Take. Also wir hatten so ein bisschen geredet über so allgemeine politische Situation und dann meinte sie, ja, und der einzige Trost bleibt uns doch der Fußball. Wo ich mir auch so dachte, okay, was meint sie damit? Und ich glaube, sie meint damit, es gibt gerade nichts, worüber man sich freuen kann.
Mhm.
Und dann kann man wenigstens Fußball gucken und dann mal anderthalb Stunden dabei Spaß haben. Also so, so traurig, wie es irgendwie klingt. Ich hatte, und dann fand ich das aber dann eher so traurig in dem Moment, wo man dann irgendwie so Leute sieht, die so unterwegs sind, sich so völlig lächerlich machen und sich da komplett in Nationalfarben kleiden. Aber ne, also zum Teil dann auch irgendwie ganze Familien scheinbar dann alle dann irgendwie im Fußballoutfit sind. Und ich glaube, es ist dann schon halt mal der Grund zum Feiern.
Ja.
Der so sehr verzweifelt gesucht wird und dann im Fußball gefunden wird.
Voll, so ein bisschen so dieser Sommerrausch, oder? Also so ist ja auch, es wird ja immer noch irgendwie von so dem vom Sommermärchen und sowas gesprochen, was keine Ahnung, wie viele Jahre das, also war das 2006, 2000?
Ja, und ich glaube, das war halt nochmal so, und ich glaube, da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, was damit drin hängt, ist natürlich so, dass dann gerade eben manche einfach viele Krisen und man braucht mal was, um abzuschalten, und ich würde sagen, was dann total reinspielt, ist so erstarkender Nationalismus und dann kommt einem natürlich so ein Event wirklich unfassbar gelegen.
Ja, voll.
Weil ich glaube, das Besondere an diesem Sommermärchen ist, von den Leuten, die ich kenne, die zu der Zeit ein bewusster Mitglied dieser Gesellschaft waren, also alt genug, um das mitzukriegen, ist, dass das schon die Zeit war, in der es dann so wieder normal wurde, Nationalflaggen und Farben in Deutschland zu haben, zu kaufen, sich ins Auto zu stecken. Also das, was wir jetzt ja bei jeder EM und WM voll normal finden, hat, glaube ich, dann 2006, als Deutschland auch gehostet hat.
Ja,
wir sind wirklich, ich hoffe, hier hört niemand zu mit wirklicher Fußball,
wirklich
Fußballwissen. Aber gut, genau, hat es dann so, war dann so ein bisschen dieses Ding von Deutschland kann sich jetzt endlich mal reinwaschen von irgendwie einer historischen Schuld und das ist jetzt, geht jetzt alles vorbei, weil man ist, man beweist jetzt mal, was.
Und da kann man das endlich dann nochmal so raustragen und sowas. Ja, voll, so welche, also genau diese Stimmen kenne ich auch, diese sind so, ja, Mann, Deutschland müsste sich immer wie so ein bisschen schämen oder sowas für die eigene Nationalität. Und das wäre dann der Moment, genau, wo man mal sagen könnte, aber hey, wir sind doch eigentlich, wir sind doch gar nicht so schlimm und sowas.
Ja.
Was ja
und
mal
jetzt
wieder.
Jetzt bricht gefällig nicht mal ein Fähnchen vor meinem Autofenster.
Ja, genau. Ja, stimmt, das war ja wirklich auch wieder überall. Aber auch so dieses, zum Beispiel, dass dieses Trikot jetzt so krass in ist. Dass dieses deutsche Nationalmannschaftstrikot einfach halt so von allen möglichen Leuten getragen wird. Nicht mehr nur von so den alten Männern, die, also ich kann schon noch von früher, dass irgendwie so alte Männer dann irgendwie im Biergarten saßen und dieses weiße Trikot anhatten. Aber dieses
doch auch
pinke
so eine
Trikot ist ja jetzt super in und auch das Weiße. Also das laufen ja alle jetzt in Fußballtrikots rum.
Ich glaube, bei dem Weißen gab es doch auch diese Aktion von diesem Werbeträger, von diesem einen Trikot, der dann so meinte, wir schenken euch die. Und dann habe ich auch jetzt vor einer Weile habe ich mit jemandem geredet, der hat einfach so, war es doch geil, kostenloses Puma-Trikot, trage ich das halt. ja, und dann genau, läuft man halt rum und hat irgendwie die Deutschlandflagge auf dem Arm.
Ja.
Und ich glaube, genau, es ist ja nicht nur irgendwie, was wir jetzt so ein bisschen gefühlt dann irgendwie meinen, sondern dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen so, ja, irgendwie einer Stärkung von Nationalismus und Fußball-Events, ist ja ganz klar. Also, dass so die, und ist auch nachgewiesen. Also,
ja, und das hat man ja auch konkret gesehen. Also, keine Ahnung, weil so, es gibt ja mehrere Beispiele auch aus dieser EM, zum Beispiel bei diesem Spiel zwischen Österreich und Ungarn war es, glaube ich, wo halt irgendwie super, super viele österreichische Fans zusammen einen rassistischen Chor irgendwie angestimmt haben. Oder auch diese ganze Sache mit dem Wolfsgruß, der gezeigt wurde, der dann auch von super, also wo es da ja diese riesen Debatte gab, danach auch noch irgendwie, wo ja, deutsche Ministerinnen dann irgendwie so das total kritisiert haben und dann das voll die Kritik daran gab von ganz vielen türkischen Fans, aber auch anderen. Dann wurde irgendwie der Wolfsgruß von super vielen türkischen Fans, glaube ich, im Folgespiel dann auch gezeigt. Erdogan kam dann sogar persönlich zum Spiel.
Ich fand dieses Bild so krass ein. Also dieses Bild von diesen Fans im Stadion, die es halt gleichzeitig machen,
ja.
Das war schon auch heftig.
Ja. Ja, voll. Voll. Und das war ja, also so, das fand ich auch danach war ja alles voll auf jeden Fall davon auf Social Media und sowas und das dann auch, da wurde auch nochmal viel drüber gesprochen, dass so das gezeigt wurde, genau am Tag, also von dem Spieler Meri Demiral, dass er das gezeigt hat bei diesem Spiel, dass dieses Spiel genau an dem Jahrestag war oder einen Tag danach, wo dieses islamistisch rechtsextreme islamistische Attentat war auf dieses Gebäude, wo irgendwie Tausende von Islamistinnen vor diesem, ich glaube, Hotel war das, standen und dann, ich glaube, 31 Menschen dabei verbrannt wurden beim lebendigen Leib. Ja. Also genau, Menschen, die einer, ich glaube, religiösen Minderheit angehörten. Und danach wurde das ja auch halt verharmlost, so von so ganz vielen, die so genau meinten so, nein, das ist nicht nur ein rechtsextremes Symbol, das ist auch ein Symbol von irgendwie, also sowas, die meinten dann sowas wie so türkischen Nationalstolz von wegen, so das würde zeigen, dass das meinte der Spieler dann auch, dass er stolz darauf ist, ein Türke zu sein. Und deswegen hat das gezeigt, wo man auch so ist, okay, also,
ja,
was für ein...
Aber das zeigt halt dann voll, wie halt im Nationalismus, also dieser... diese Trennung, die da aufgemacht wird zwischen das eine ist irgendwie der gute, stolze Nationalismus und das andere sei der abwertende, das geht halt gar nicht zu trennen. Mhm. Also so wieder quasi immer auch schon drinsteckt, dass da auch eine Überlegenheit quasi mitschwingt. Voll. Und ich glaube, das funktioniert ganz hervorragend, dann über halt dieses Fußball als Setting auch irgendwie auszuleben.
Ja. Auf jeden Fall. Naja, aber jetzt ist es ja durch. Jetzt müssen wir das erstmal 2 Jahre lang nicht, zumindest nicht mit Fußball umschlagen.
Ja.
Oder?
In dieser Form und nicht hier. Ja, naja, Fußball wird ja auch zwischendrin gespielt.
Ja, ja, voll.
Ja. Habe ich gehört.
Natürlich.
Es gibt auch andere Formate, wo das auch im Wettbewerb miteinander ausgetragen wird.
Ja, und das ist ja auch nur die Männer.
Ich wollte gerade sagen, letzten Sommer war doch die
Frauen-Weltmeisterschaft
EM, glaube ich.
Ja, genau. Also ein Mann ist eigentlich nie frei davon.
Nein.
Kann man eigentlich sagen.
Nein. Aber wie gesagt, auch ambivalent. Also weil ich würde schon auch sagen, das, was daran auch Spaß macht, was dann irgendwie das Spiel ist. Also so, ich würde sagen, es ist schon konkret, ja, ich finde deswegen ist Fußball irgendwie auch so spannend, weil es irgendwie ja schon dann auch immer wieder ganz viele gesellschaftliche Phänomene dann dadurch so katalysiert werden oder so und dann irgendwie dadurch vielleicht verstärkt werden, dadurch nicht begründet werden, aber darin so zum Ausdruck kommen. Und ich finde deswegen schon interessant, sich das so ein bisschen genauer anzugucken, wie darin auch über was diskutiert wird und so.
Ja, voll. Das stimmt.
Wollen wir einen kleinen Song hören oder wollen wir weitermachen?
Ach, lass doch noch kurz die nächste Nachricht machen und dann können wir einen Song spielen.
Da hast du dich informiert.
Ja, aber nur ein kleines bisschen. Also, heute gab es eine Demo auf einem Schulhof in der Tadenstraße. Ich habe gerade vergessen, wie die Schule heißt. Aber genau, die Schule ist in der Tadenstraße in Hamburg. Und da gab es heute eine Demo, weil es schon mal eine, also es wird davon gesprochen, dass eine, also es hat schon mal eine gespielte Demo im Mai auf dem gleichen Schulhof stattgefunden. Von Kindern, die diese Anti-AfD-Demos irgendwie nachspielen wollten. Ich weiß nicht, ob das wirklich nachgespielt war oder ob die einfach wirklich auch wie so eine kleine Mini-Demo auf dem Schulhof machen wollten. Vielleicht auch ein bisschen egal. Und auf jeden Fall wurde das gefilmt im Mai von irgendwie so einer Person aus dem Nachbarshaus. Und dann hat die AfD dieses Video genutzt. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist in die Hände der AfD gelangt durch Social Media. Und das wurde denen zugeschickt, weiß ich nicht. Und die hat es dann genutzt, um irgendwie ja diese Schule zu kritisieren. Und irgendwie, die haben gesprochen von einer links-grünen Indoktrination, die dort verstatten ginge. Und ja, und es dann alles mit so irgendwie Bildern von so aggressiv brüllenden Kindern untermalt und sowas. Also so. Ja, genau.
Ich finde das auch spannend, weil das wirklich ja dieses Ding, das macht die AfD ja wirklich regelmäßig, dass sie so irgendwelche Ereignisse nimmt und dann sich das irgendwie so aus Twitter oder sowas so rauszieht und dann das nochmal so in ihren eigenen Kontext so setzt und dann das so krass versucht zu instrumentalisieren. Ja. So sehr beliebte Masche da auf jeden Fall.
Ja.
Und sehr cool, dass die sich dann aber hier an der Stelle ja so übelst wehren, ne?
Ja, also so genau. Und dann, da gab es dann auch irgendwie, also ich glaube, die Eltern haben sich dann auch zusammengetan, haben irgendwie einen, weiß nicht, was, einen Brief oder irgendwas formuliert dagegen. Und genau, heute gab es dann sozusagen wie so diese Gegendemonstration auch auf diesem Schulhof gegen Rechtsextremismus und die AfD. Ja, genau, das wollten wir kurz berichten.
Okay, und jetzt darf ich ein Lied dann machen.
Ja, genau.
Wir hören Not Like Us von Kendrick Lamar. Psst, I see dead
people. Da sind wir wieder. Bei Radio Radau. Und es geht direkt weiter mit guten Nachrichten. Und zwar, glaube ich, wurde auch letzte Woche über Joel gesprochen, ein Schüler aus Hamburg, der abgeschoben werden sollte nach Ghana. Und dann gab es eine Petition, die gestartet wurde, ich glaube von einer Lehrerin von der Schule, die von so, ich glaube, ich habe irgendwie knapp 100.000 Leuten gelesen, die das unterschrieben haben und jetzt ist am Donnerstag die Entscheidung getroffen vom, das ist dann, ich habe gerade den Namen von dieser Stelle vergessen, die das entscheidet, aber auf jeden Fall darf er jetzt hier bleiben und wird nicht abgeschoben, was ja ein großer, großer Erfolg ist. Ich war doch dann wirklich auch überrascht davon, dass diese Petition das geschafft hat, weil ich eigentlich nicht an Petitionen glaube. Also ich denke eigentlich immer, so wenn ich Petitionen sehe, so ja, irgendwie vielleicht ganz, ganz gute Wille oder so dahinter, aber ich denke eigentlich nie, dass das wirklich zu was führt.
Ja.
Und fand es dieses Mal voll krass, dass es das wirklich jetzt dazu geführt hat, dass Joel irgendwie bleiben kann.
Aber ich glaube, im Fall von so Abschiebungen ist das schon immer mal wieder so der Fall. Mhm. Ja.
Ja, voll das ist cool auf jeden Fall.
Beispiel. Ich glaube, das passiert schon immer mal, aber ja.
Mhm. Ja, voll krass und irgendwie auch. Also, ja, voll cool halt, das, da hat sich dann schon auch so voll so, glaube ich, so eine solidarische Gruppe, also oder einfach diese Schule so hinter Joel formiert, die irgendwie da zusammen auch gegen diese Abschiebung, also auch so auf Social Media und sowas dann dagegen gekämpft haben und sowas. Und das finde ich schon, ja, voll nice auf jeden Fall, dass so diese Soli-Arbeit das geschafft hat.
Und ja, irgendwie auch dann spannend, wenn ich mir so, also wenn ich mir das so vorstelle, was da so passieren muss, sagst du, dann startet so eine Lehrerin so eine Petition, damit die 100.000 Leute erreicht, müssen da ja sehr viele Leute dann irgendwie sich mit, also wissen jetzt nicht, haben wir jetzt, du meinst, du glaubst 100.000, ne?
Ich habe irgendwie 100.000 gelesen. Also ja.
Okay, aber so ne, eine Petition irgendwie von einem gewissen Ausmaß, da müssen sich ja total viele Leute dann irgendwie in dieser Schule auch mit reingehangen haben,
ja, voll.
Um das so verbreitet zu haben. Und das ist ja schon irgendwie total spannend, wie dann irgendwie auch so eine Elternschaft oder so dann anfängt, sich halt so einem politischen Thema irgendwie zu, ja, dann zu positionieren,
ja,
und so selber aktiv zu werden. Ich würde sagen, es bleibt ein sehr kleiner Grad in Aktion sozusagen, dass man so jemanden einen Link schickt, aber...
Ja, ja, voll. Auf jeden Fall voll Erfolg und trotzdem ist es natürlich halt ein einziger Fall von so, so vielen. Das, ja, sollte man natürlich schon auch nicht vergessen.
Ja.
Und ich habe schon auch gelesen, dass so halt, das wird dann ja an so eine Kommission gegeben, die so irgendwas, die heißt irgendwas mit Härtefall, also so, genau, diesen konkreten Fall, wo eine Person abgeschoben werden soll, dann sozusagen nochmal auch so, genau, bestimmte Sachen überprüft, wenn so eine Petition durchgeht und sowas. Und dass da halt schon noch so Sachen vorgebracht wurden wie, ja, der ist irgendwie besonders fleißig und sowas und,
Ja, das ist so heftig, oder? Also wie dann einfach so ein Jugendlicher dann erstmal so unter Beweis stellen muss.
Ja, genau, ist halt voll so der Leistungsbeweis.
Wertvoll genug zu sein für die Gesellschaft.
Ja, genau. Mhm. Und so. Das sollte man schon natürlich auch nicht vergessen.
Ja. Ja.
Das, ja.
Ja, es bleibt schon sehr übel.
Mega, voll. Und trotzdem natürlich voll cool, dass das geklappt hat. Und man sieht auch, genau, was sowas bringen kann.
Mhm.
Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Bericht. Und zwar haben wir eine Sprachnachricht bekommen, die sich um eine Gedenkveranstaltung, der über eine Gedenkveranstaltung, von einer Gedenkveranstaltung berichtet wird, sorry. Und zwar, wir spielen sie einfach ab und falls ich danach noch was dazu sagen kann oder will, dann mache ich das danach.
Genau, ist doch eigentlich nett, da haben wir irgendwie unseren ersten Bericht von extern heute. Und er startet jetzt.
Anfang Juli 1944 wurden die ersten 1000 ungarischen und tschechischen Jüdinnen aus Auschwitz-Birkenau zum Arbeitseinsatz nach Hamburg gebracht. Sie lebten im größten Hamburger Frauenaußenlager des KZ Neuengamme im Lagerhaus G am Dessauer Ufer. Gestern wurde den Frauen und ihrer Geschichte gedacht. Die Veranstaltung war sehr schön gestaltet und es kamen viele Berichte der Frauen selbst zu Wort. Und außerdem ging es viel um die Verstrickungen des Hamburger Hafens und vieler noch heute existierender Firmen mit jüdischer oder genereller Zwangsarbeit im NS. Auch wurde thematisiert, wie offensichtlich die Zwangsarbeit für die Hamburger Bevölkerung wahrnehmbar war. Am schönsten an den Berichten fand ich die solidarischen Geschichten und widerständigen Momente der Frauen, die auch künstlerisch durch die Veranstaltenden aufgegriffen wurden, in Form von einer Fotoaktion mit einem großen Flickenteppich, der daran erinnern sollte, dass den Häftlingen eine Fehlproduktion an Taschentüchern zugekommen war und diese Taschentücher genutzt wurden von den Frauen, um ihre Köpfe zu bedecken, um sich gegenseitig Armbänder zu machen oder andere widerständige Momente zu machen. Das war wie so eine Art Erkennungszeichen unter den Häftlingen. Und die Veranstaltenden haben diese Tücher oder Fotos mit diesen Tüchern nicht nur gestern bei der Veranstaltung aufgenommen, sondern auch vor allen Firmen, die von der Zwangsarbeit im Hamburger Hafen profitiert haben, um daran zu erinnern. Und auch vor dem Lagerhaus G, das immer noch kein Gedenkort und Bildungszentrum ist, sondern ein Lagerhaus im Hafen.
Ja, danke auf jeden Fall für diesen Bericht. Ich habe noch kurz mit der Person geredet, die uns das geschickt hat und sie hat mir noch kurz erzählt, dass, also sie hat ja auch, es spricht ja auch kurz so davon, dass es so ganz offensichtlich war, was da auch passiert ist. Und meinte auch, dass diese ZwangsarbeiterInnen halt wirklich ganz normal mit so den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Standorten geschickt wurden, wo sie dann arbeiten sollten. Also so, ich glaube, die haben dann irgendwie auf der Veddel gewohnt und wurden dann halt morgens, ging dann irgendwie die erste Fähre mit männlichen Zwangsarbeitern Richtung nördlich der Elbe und danach irgendwie die mit den Frauen, genau, über die, die jetzt diese Gedenkveranstaltung ging und danach einfach die, also die ganz normale sozusagen Bevölkerung Hamburgs. Das fand ich irgendwie nochmal krass. Das ist wirklich so komplett, genau, voreinander lief.
So sichtbar war, wenn es jetzt
das ist. Genau, dass es so sichtbar war. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass jeder vierte Arbeiter, Arbeiterin zu dieser Zeit in Deutschland Zwangsarbeiterin war. Das fand ich auch
also
mal krass.
Diese ganze Kriegswirtschaft so doll quasi über Zwangsarbeit lief.
Ja, genau. Komplett, also richtig doll. Und diese Konzerne, die sich für die dann diese Frauen arbeiten mussten, die gibt es natürlich auch heute noch. Also es ist sowas wie Shell oder Esso oder so.
Ja, das finde ich eh so heftig, wenn man sich mal so, ich finde, viele Gedenkstätten machen es eigentlich ganz gut, dass die sowas auch mal so auflisten, zu sagen, welche Firmen profitierten in Deutschland von Zwangsarbeit.
Mhm.
Ja. Und das sind ungefähr alle deutschen Firmen, die es halt damals gab. Also das ist einfach so, ne? Das finde ich einfach krass, so wie sich das durchzieht. Und ich würde sagen, auch wenige Firmen nehmen sich dem auch irgendwann mal so an, das mal so ein bisschen so aufzuarbeiten oder so.
Klar.
Ja, und auch nie von selbst, finde ich schon, ja.
Ja.
Und aber dann hier ja irgendwie dran spannend, dass man da gerade noch so hinterher ist, sozusagen zu gucken, wie kann da doch nochmal ein Gedenkort richtig entstehen.
Mhm.
Ja.
Ja, voll. Gut. Ja, danke auf jeden Fall nochmal für den Bericht. Und dann geht's jetzt weiter mit Nachrichten aus Frankreich.
Ja, wir dachten, das wäre irgendwie interessant, nochmal so ein bisschen sich anzugucken, was da eigentlich gerade passiert ist, so wahltechnisch. Und ich dachte insbesondere auch nochmal, dass die Art, wie über diese Wahl da berichtet wurde, in deutschen Medien, finde ich, macht es einem sehr schwer, irgendwie zu checken, warum gab es da Wahlen, warum hat Macron nicht gewonnen, weil ich schon sagen würde, die Politik Macrons wird in Deutschland von deutschen Medien so dermaßen gefeiert, dass so jeglicher Zweifel daran wirklich absolut gar nicht nachvollziehbar ist. Und ich fand das immer so krass, das nebeneinander zu legen sozusagen, was sagen so französische Medien dazu und wie berichtet dann die Tagesschau und man sich einfach so denkt, okay, wer hat denn da jetzt eigentlich gerade die meisten Stimmen bekommen, da muss man jetzt sehr lange scrollen. Die meisten Stimmen in der zweiten Wahlrunde hat das NFP bekommen. Das steht für Nouveau Front Populaire, also Neues Volksfrontbündnis. Und da drin sind genau von den Sozialdemokraten bis Linken bis Kommunistische Partei und Grüne Partei ist auch mit drin. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Bündnis überhaupt so viele Stimmen bekommen hat. Das sah auch erstmal nicht so aus. Also es gibt immer so zwei Wahlgänge und im zweiten Wahlgang gibt es dann immer Stichwahlen. Und da war das sehr überraschend, dass die überhaupt so weit vorkommen. Und man muss schon sagen, dass der Auslöser dafür diese Neuwahl war, dass bei den Europawahlen das Rassemblement National so unfassbar viele Stimmen bekommen hat, dass Macron so ein bisschen so einen Move gemacht hat von entweder ich oder das Chaos. Also so ein bisschen, ich löse jetzt einmal das Parlament auf und dann wählt ihr neu und schenkt mir doch bitte jetzt wieder euer Vertrauen, weil ich bin der Einzige, der euch hier vor diesen Rechten schützen kann oder vor den anderen Extremisten, die auch drohen, nämlich den Linken. Genau. Das Rassemblement National ist nicht weg. Sie waren, haben trotzdem auch jetzt wieder geschafft, auch in dieser Wahl wieder mehr Stimmen zu haben als in der vorhergegangenen Parlamentswahl. Aber was hat dieses Mal den Unterschied gemacht? Hat es schon, dass dieses linke Bündnis nicht so wie, ich glaube, vor 2 Jahren war das, 2022 im Sommer, dass da gewählt wurde. Da gab es ja irgendwie Nubis oder Nüb, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auch so ein linkes Bündnis. Da gab es aber ein bisschen mehr Wahlkampf vorher und im Zuge dieses Wahlkampfes ist dieses Bündnis dann auch schon wieder zerbrochen. Dafür war jetzt keine Zeit, weil es nur einen Monat gab. Die sind jetzt erstmal drin. Und ich hatte mir jetzt einen Artikel durchgelesen, der ein bisschen versucht, so sich anzugucken, was wollen die eigentlich programmatisch. Und ich fand es genau ein bisschen witzig, weil am Anfang darauf eingegangen wurde, dass jetzt so aktuelle Minister und zum Beispiel auch dann der Vorsitzende der Arbeitgebergewerkschaft MEDEF sind so ganz traumatisierend. Also sind so, wenn NFP wirklich das Programm umsetzt, was sie vorhaben umzusetzen, dann droht eine riesengroße Wirtschaftskrise. Und so, wo man denkt, okay, was haben die eigentlich vor? Das ist vielleicht das eine. Also so wird halt gerade so von konservativer oder von so wirtschaftsliberaler Seite darüber gesprochen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es, glaube ich, schon was Besonderes ist für so, wenn so Linke versucht, sich so parlamentarisch durchzusetzen und dort halt einmal so antritt mit einem Projekt. Ich glaube, die sind schon einem größeren Risiko ausgesetzt als so Rechten, die in dem Moment, wo sie an der Regierung sind, sehr viel falsch machen können, sozusagen sehr viel nicht einlösen können. Aber da ist, glaube ich, so eine Wählerschaft viel nachsichtiger. Während, glaube ich, ich glaube, Varoufakis hat es mal so formuliert von wegen so, die Linke hat so alle 50 Jahre mal so einen Shot. Wenn sie so gewinnt, dann hat sie zu liefern. Ansonsten ist das Vertrauen wieder weg. Und vielleicht ein bisschen ähnliche Situation jetzt auch in Frankreich. Genau, und was aber so dieser Autor von dem Artikel, den ich da gelesen habe, er heißt Romaric Godin. Das ist ein Artikel in Mediapart, das finde ich so eine sehr spannende Website. So ein linkes Online-Medium, die so sehr viele verschiedene Formate haben. Und er sagt, dass NFP eigentlich nur versucht oder vor allem versucht, die neoliberale Politik von Macron und auch den Vorgänger Macrons rückgängig zu machen, aber nicht wirklich irgendwie neue Veränderungen irgendwie wagt oder bringen wird. Also das, was sie quasi sich im Wahlkampf reingeschrieben haben. Er hat es ein bisschen so formuliert, dass NFP versuche, den Kapitalismus vor den Fehlern der Kapitalisten zu schützen. Also da zu gucken, da wo irgendwie die Austeritätspolitik so krass ist, dass das Wirtschaftswachstum gehindert wird, da soll nochmal korrigiert werden, da soll der Staat nochmal mehr ausgeben, aber mehr soll es auch nicht sein. Und genau, ich glaube, was so ein bisschen interessant ist, glaube ich, auch für eine deutsche Linke, warum es wichtig ist, ein bisschen zu verstehen, was passiert in Frankreich, ist, glaube ich, schon, dass so allein so der gemeinsame Wirtschaftsraum mit Frankreich halt macht, dass es nicht ganz unabhängig ist von so deutscher Politik, was dann in Frankreich passiert. Also so, auch in diesem Artikel wurde auch auf Deutschland Bezug genommen als irgendwie Land, was halt so sehr konsequent und auch schon deutlich länger so eine Sparpolitik durchsetzt. Da war die Formulierung dann so ein bisschen, ja, aber zu welchem Preis setzt Deutschland diese Sparpolitik eigentlich durch? Es ist jetzt ein Land mit schlechter Infrastruktur, fehlender Innovation, alternder Industrie. Also so, da merkt man vielleicht auch so ein bisschen dran, wie kritisch dann auch da irgendwie so geguckt wird, auf was in Deutschland eigentlich gerade so geht seit Agenda 2010 vielleicht. Und gleichzeitig kann man aber auch, um es vielleicht nochmal so rund zu machen, wiederum nach Spanien gucken, die so seit 2010 gar nicht so einen Kurs fahren von so krassen Sparmaßnahmen, sondern eher nochmal so einen Mindestlohn einführen und halten, erhöhen meine ich, Arbeitsrecht nochmal verschärfen, eine Steuer auf Bankgewinne eingeführt haben. Und das scheint der spanischen Wirtschaft gerade gar nicht so zu schaden. Aber deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was macht jetzt NFP? Ich habe den Eindruck, es ist kein revolutionäres Programm, surprise. Es ist eher eins, was halt nochmal so ein bisschen keynesianisch herangeht, bisschen dem Staat ein bisschen mehr zubelegen möchte. Und ich glaube, was da, wo man sehr skeptisch sein muss oder wo man jetzt mal gucken muss, wie sich das entwickelt, weil der Handlungsrahmen von einer Regierung eines Landes, was Teil der Europäischen Union ist, ja extrem beschränkt ist. Also da gibt es ja auch wiederum Sparziele, die auch eingehalten werden sollen. Ja, aber das jetzt erstmal dazu. Und da ist auch noch total die Frage, wie viel Macht bekommt NFP am Ende, weil die natürlich, die haben zwar die meisten Stimmen, aber die haben keine Mehrheit. Also die müssen quasi auch gucken, wie sie irgendwie, ja, ob sie so eine Minderheitenregierung machen oder wie auch immer.
Und weißt du auch schon, wie es da aussieht? Also gibt es da jetzt irgendwie Gespräche oder so? Also oder mit wem?
Macron versucht quasi gerade, sich irgendwie was um seine Partei drumherum zu basteln. Mhm. Genau, ist aber ja nicht der Gewinner der Wahl. Also das wird jetzt so ein bisschen von den Linken halt so allen voran mir auch schon mal so kritisiert, dass sie sagen, eigentlich muss mit ihnen was gemacht werden. An ihnen soll man nicht vorbeikommen. Macron versucht aber gerade, an ihnen vorbeizukommen.
Okay. Ja, voll spannend. Danke, dass du dich da so eingelesen hast. Oder danke, dass du davon berichtet hast. Und wahrscheinlich werden wir auch weiter davon berichten.
Ja, gerne.
Das wird ein Dauertopic werden.
Ja, ist doch interessant auch, finde ich. Ja, aber ich wirklich auch nochmal so im europäischen Trend, irgendwie so ein Wahlsieg.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch voll überrascht war. Also ja, genau wie du sagst, also so, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm so richtig. Also allein schon dieses Bündnis oder diese Partei. Also plötzlich waren überall so, ja, die haben super viele Stimmen und sowas. Und man hat irgendwie, ich habe Videos gesehen von so den Feiern oder wie dann so gefeiert wurde, als dann so die Zahlen hochgeladen wurden und sowas. Und ich war so, ah, okay, alles klar.
Ja, ja.
Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall voll spannend. Ich glaube, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie es dazu gekommen ist, dass die so jetzt so viele Stimmen bekommen haben.
Ich glaube, ein wichtiger Teil war schon, dass die halt zusammen angetreten sind. Also das hieß dann halt konkret, es geht ja dann nach Wahlkreisen und dann gibt es halt die erste Runde, da treten erstmal alle Parteien einfach irgendwie an und ihre Leute werden gewählt und dann haben quasi in den Wahlkreisen, wo erster, zweiter, dritter Platz zum Beispiel, der erste Platz ist jemand aus Macrons Partei, der zweite Platz ist jemand von den Grünen und der dritte Platz ist ein Sozialist, dann halt quasi hätte dann der Sozialist seine Kandidatur zurückgezogen und dann treten dann nur noch Macron und dieser Grüne gegeneinander an. Jetzt als Beispiel, ne?
Ja.
Nicht Macron, sondern seine Partei. Und das macht ja dann quasi, dass durch diese Klarheit, glaube ich, von dem Bündnis, zu sagen, wir konkurrieren in keinem einzigen Wahlkreis, sondern wir sind jetzt im Bündnis. Und das heißt, wir ziehen unsere Leute zurück an der Stelle, wo sie dritter Platz sind, damit wirklich nur die zwei dann da sind.
Mhm.
Das hat, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass dieses Bündnis viel mehr Wahlkreise geholt hat.
Mhm.
Als das möglich gewesen wäre, wären sie als einzelne Parteien angetreten, die sich dann gegenseitig eher die Stimmen nochmal wegnehmen. Also Die sind wirklich so sehr, das ist keine Partei, sondern es ist ein Bündnis und die sind aber so sehr einheitlich aufgetreten.
Mhm. Ja, okay.
Und ich glaube schon auch, die Rhetorik im Wahlkampf war ganz doll. Man muss jetzt Le Pen verhindern.
Mhm.
Also die Brandmauer.
Ja. Wie viel hat nochmal, weißt du, wie viel Le Pen
viele Sitze.
Ja, oder also wie viele Stimmen die bekommen haben, im Prozent auch oder so?
Müsste ich nochmal nachgucken.
Okay, ich weiß es gerade auch nicht mehr.
Genau, und wie gesagt, auch sie hatten Stimmenzuwachs, ne? Also so, Macron hat halt stark an Stimmen verloren.
Ja, voll. Das ist das, was die Gesellschaft meinen, wenn sie von einer Radikalisierung der Gesellschaft spricht.
Ja. Naja, gut, da war er wirklich ein Paradebeispiel dann für so. Ja, man hat halt irgendwie voll. So mehrere Jahre neoliberale Politik von Macron, also hat quasi so ein immer weiter herunterschrauben von sämtlichen sozialstaatlichen.
Ja.
Ja,
super autoritär.
Und dann, super autoritär und dann.
Mhm.
Also ich glaube, er hat sich doch krass diskreditiert.
Mhm. Gut. Dann kommen wir zu einem Ende von unserem Rückblick auf die letzte Woche bzw. letzten Wochen. Bevor wir mit dem Ausblick starten, was nächste Woche diese Woche so passiert, wollen wir noch einen kleinen Song spielen. Und zwar spielen wir
Paint the Town Red.
Das war Doja Cat, ich weiß nicht. Paint the Town Red. Und jetzt starten wir mit dem Ausblick auf die kommenden Tage.
Genau, es ist viel los. Wir haben versucht, eine kleine Auswahl zu treffen. Wir versuchen es ein bisschen chronologisch, ne?
Mhm.
Heute ist Montag, morgen ist Dienstag. Am Dienstag kann man in der Honigfabrik eine Veranstaltung, einen Vortrag sich angucken zur Reichsbürgerszene. Also die versuchen ein bisschen theoretisch einzuordnen, wer ist das eigentlich, aber auch so konkret zu gucken, welche Leute sind, also ein bisschen ideologisch zu gucken, was ist das für eine Ideologie, aber auch konkret zu schauen, welche Leute sind da drin organisiert und wie und warum geht von denen auch Gefahr aus. Das ist in der Honigfabrik und Einlass ist 18 Uhr und es beginnt dann um 18.30 Uhr.
Mhm. Am Mittwoch, den 17.07., ist der letzte Prozesstermin von Kenan Ayas.
Ja.
Ich glaube, es ist der letzte Termin und er wird dort seine Prozesserklärung vorlesen. Der Termin wurde jetzt, glaube ich, zweimal verschoben. Aber er findet jetzt am Mittwoch um 9:30 Uhr statt. Und das wäre natürlich mega cool, wenn dort nochmal ganz viele Menschen zur Solidarität kommen.
Genau, man kann da einfach, ist das ein öffentlicher Prozess? Man kann da rein. Hatte ich jetzt den Eindruck bei den Sachen, die ich darüber gelesen habe.
Ja, ich glaube, der Saal ist schnell voll, aber auf jeden Fall, genau, es gibt ja auch immer davor eine Demo und
und ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Irgendwie so und ein absurd hohes Strafmaß. Genau.
Ja. Und es sitzt halt in Hamburg in der ich weiß gerade nicht, wo sitzt der?
Ist auch weiß ich nicht genau, wo
er
sitzt.
Er sitzt ja in Hamburg im Gefängnis.
Ja. Und es ist schon irgendwie, finde ich, voll krass. Also wie ich glaube, es werden ihm so 4,5 Jahre oder sowas drohen ihm. Das ist halt das, worauf beklagt wurde. Und die Beweislage für genau diese angeblichen geplanten Akte von ihm und so weiter sind, ist halt so übst dünn. Und ich finde es schon irgendwie ein weiteres heftiges Beispiel für Verfolgung von kurdischen Aktivistinnen.
Ja, es ist nicht der letzte Termin übrigens. Es kommt noch ganz viel danach. Sorry, war voll viel Meldung. Es gibt noch viele weitere.
Aber man findet auch gute Sachen über, also man kann sich sehr gut informieren. Es gibt auch eine eigene Website. Wenn man Kindern Ayas googelt, dann...
Ja, vor allem die posten noch regelmäßig die neuesten, also die nächsten Prozesstermine und so weiter.
Ja. Genau, aber auch am 17.07.39 gäbe es einen Termin.
Richtig.
Machen wir weiter mit Mittwoch.
Mhm. War auch Mittwoch. Aber
Das war auch Mittwoch, genau.
Weiter mit Mittwoch.
Weiter mit Mittwoch, noch mehr am Mittwoch. Dann nachmittags 17 bis 18 Uhr, da gibt es eine Kundgebung gegen die rechte Burschenschaft Germania. Und zwar in der Jüthornstraße, das ist Marienthal.
Mhm.
Genau, nachdem die Germania aus Winterhude vertrieben werden konnte, ist sie nach Marienthal gezogen und dagegen wehren sich jetzt die BewohnerInnen des Stadtteils.
Und das machen die richtig regelmäßig. Die sind richtig stabil am Start. Das machen die jetzt echt schon seit Monaten.
Ja.
Marienthal bleibt bunt, heißt, glaube ich, diese Initiative. Und die sind, ich glaube, da, also für Leute, die dort wohnen, ich glaube, es lohnt sich echt, da mal hinzugehen.
Genau, es ist 17 Uhr, geht's los.
Ja.
In der Jüthornstraße.
Dann gibt es eine Veranstaltung im sozialen Zentrum Norderstedt am Freitag um 19 Uhr. Und zwar heißt sie nach der Europawahl, was können wir gegen den Rechtsrutsch tun? Es ist ein Infoabend mit AntifaschistInnen aus Schleswig-Holstein, bei der über die Europawahl geredet wird und darüber, genau, dass die AfD erneut Stimmen dazu gewonnen hat und um Strategien, Perspektiven dagegen.
Ja, finde ich auch irgendwie einen guten Ansatz, sich nochmal das so weiter anzugucken, nachdem diese Wahl durch ist.
Mhm.
Ich glaube, es wird auch spannend. Und dann ist auch schon Wochenende und am Samstag ist Minzviertelstraßenfest. 14 Uhr geht's los. Es gibt sehr viele Aktivitäten. Es gibt einen Flohmarkt, es gibt Infostände. Es gibt Pizza, Tacos, Kiffer, Waffeln. Und es gibt sehr viel Musik auch den ganzen Nachmittag durch, aber auch in den Abend hinein. Ja.
Mhm. Und am Samstag ist aber auch eine Kundgebung. Gegen Bettelverbot, also gegen das Bettelverbot in Bahnen. Und gegen Vertreibung und Diskriminierung. Und zwar fängt die an um 14 Uhr am U-Bahnhof St. Pauli. Genau. Die soll 3 Stunden gehen, aber man kann ja auch gucken, wie lange man durchhält.
Wann geht sie los? 17 Uhr?
14 Uhr. 14 Uhr geht sie los, am Samstag.
Okay.
Genau. Und vielleicht, das ist ja nochmal ganz gut, dazu was Kleines vorzulesen, weil ich das hier gerade habe.
Ja.
Wir sind empört, wütend und traurig. Seit einigen Monaten werden in U- und S-Bahnen vermehrt über Lautsprecherdurchsagen und Bildschirmanzeigen darauf hingewiesen, dass Betteln in den Bahnen verboten ist. Verstärkt richten sich die Durchsagen und Anzeigen auch an potenzielle GeldgeberInnen. Menschen, die sich in einer finanziellen oder sozialen Notlage befinden und auf das Betteln angewiesen sind, um ihr Überleben zu sichern, sind von solchen Verboten stark betroffen. Wir fordern den sofortigen Stopp der Bettelverbote. Mehr nachhaltige Hilfsangebote statt Verdrängung. Menschenwürde statt populistischer Stimmungsmache. Kommt mit uns auf die Straße. Hast du schon mal so eine Durchsage gehört?
Mhm.
Na krass, ich nehme mich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute das quasi mehr versteckt machen auch.
Ah, okay.
Das habe ich schon
wahrgenommen. Na, ich glaube, doch, es gibt ja sowohl die Durchsagen, es gibt die auf diesen Bildschirmen läuft das ganz oft so durch.
Krass, das habe ich auch noch nicht
verboten
gesehen.
Ist.
Okay.
In den S-Bahnen vor allem, in U-Bahnen ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen.
Mhm.
Aber ja, ist glaube ich wirklich richtig so eine breite Kampagne, die da wieder gestartet wird.
Weißt du, wann das ist, das Bettelverbot?
Dass das so richtig ein Verbot ist, weiß ich nicht,
ja.
Ob das so neu ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die HVV sich da auf einer sehr rechtlich dünnen Gerade bewegt sozusagen. Weil es gibt, glaube ich, sogar so ein Bundesverfassungsgericht-Urteil, dass es nicht kein Recht darauf gibt sozusagen, das ist so eine schöne Formulierung eigentlich, die ich jetzt gerade nicht weiß, aber dass es quasi kein Recht darauf gibt, dass man so die Übel dieser Welt nicht mitbekommt, wenn man in der Öffentlichkeit sich bewegt. Also sozusagen, weil das ist ja so ein bisschen die Argumentation zu sagen, unsere Fahrgäste werden hier belästigt oder so. Die sollen davon jetzt mal, das soll denen nicht gezeigt werden, dass es irgendwie Menschen gibt, die darauf angewiesen sind zu betteln oder Menschen, die betteln müssen. Und da gibt's so ein Urteil, dass das eben nichts ist, was man irgendwie einklagen kann oder so, oder wo man Anspruch drauf hätte, weshalb ich mir jetzt nicht so sicher bin, inwiefern HVV das einfach darf. Andererseits haben sie vielleicht auch so Hausrecht. Also genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein bisschen umstrittenes Feld ist.
Mhm.
Aber auf jeden Fall diese Argumentation, dass das so...
Ja, die ist mir auf jeden Fall auch bekannt. Ich wusste einfach, ich glaube, mir war noch nicht so richtig bewusst, dass es dass dieses Verbot jetzt wirklich auch gegangen ist oder so, das so gesetzlicher Ebene.
Vielleicht lohnt es sich total auf diese Kundgebung zu gehen und dann nochmal mehr zu hören von den Leuten, die da vor Ort sind und sich bestimmt einfach richtig besser damit nochmal auskennen. Vielleicht können wir nächste Woche wieder berichten.
Ja.
Aber genau, es wäre am Samstag die Möglichkeit,
sich das wahrscheinlich anzugucken. Wirklich, oder? Wir berichten dann nächste Woche.
Ja, dann wissen wir mehr als jetzt.
Mhm. Gut, das war's
mit unserem Ausblick. Und wir wollten jetzt noch einen kleinen Song spielen von Tanwan, die Person legt auch auf diesem Münzviertelstraßenfest. Deswegen dachten wir, es passt.
Genau, und dann sind wir auch eigentlich durch.
Ja, vielleicht melden wir uns noch mal kurz, um Tschüss zu sagen.
Okay.
Jo, wir sind, wie wir eben schon meinten, durch mit unseren Themen für heute. Wir sind heute eingestiegen, dass wir darüber geredet haben, dass wir die EM hinter uns gebracht haben und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht zu so dem Zusammenhang denn von irgendwie größeren gesellschaftlichen Phänomenen und dann so Fußball, Großevents, vor allem dann irgendwie, wie das mit Nationalismus zusammenhängt, wie das denen nochmal wieder daran zum Ausdruck kommt und dadurch aber selber auch nochmal verstärkt wird. Sind kurz auf diese ganze Wolfsgruß-Debatte auch nochmal eingegangen. Dann hatten wir einen kleinen Exkurs gemacht zu Grundschülerinnen in der Tarnstraße, die dort, wo die AfD versucht hat, quasi deren erst nur gespielten Protest auf dem Schulhof so anzugreifen. Und daraufhin haben die sich gewehrt und haben jetzt richtigen Anti-AfD-Protest gemacht. Also die haben jetzt, diese Kinder haben eine Demo organisiert. Wir haben berichtet, dass Joelle doch nicht abgeschoben wird, aufgrund von einer Petition, die richtig Welle geschlagen hat. Genau, ein kleiner Lichtblick, der mich darüber hinwegtäuscht, dass es trotzdem nur ein Einzelfall ist, dass es jetzt mal klappt.
Und dann haben wir eine Sprachnachricht gehört, in der uns eine Person berichtet hat von der Gedenkveranstaltung, die gestern stattgefunden hat, bei dem Frauenlager des KZs Neuengamme am Dessauer Ufer. In der Veranstaltung wurde nochmal auch betont, dass es immer noch keinen Gedenkort gibt dazu und immer noch die also diese Arbeit halt von wenigen gemacht wird, beziehungsweise diese Initiative und sich aber also in der Stadt eigentlich sehr wenig mit der Geschichte auch von diesem KZ und sowas auseinandergesetzt wird. Und dann hast du uns noch etwas mehr über den Wahlerfolg des linkeren Bündnisses in Frankreich erzählt und ein bisschen mehr eingeordnet, wie da eigentlich vielleicht eine linke Perspektive in Frankreich drauf schaut, aber auch das ein bisschen in ein Verhältnis zu Deutschland gesetzt. Mhm. So ungefähr. genau, das war's. Ansonsten haben wir noch viel gute Musik gehört.
Genau, und so werden wir auch enden. Es gibt jetzt noch einen Song von Lana Del Rey. Viel Spaß damit.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Radio Radau.
Radio Radau.
Ruby Rüpel und Ronny Rotze.
Heißen die wirklich so? Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.